Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimi und heute dabei Dietmar Dahmen. Hallo Dietmar.
Hi Jubin, ich bin froh, dass ich da bin. Sensationell.
Ja, wir auch. Du wohnst ja eigentlich in Wien und bist jetzt hier im schönen Dortmund. Danke, dass du die Zeit genommen hast, hierher zu kommen. Mit Dietmar verbinde ich etwas relativ Langes schon. Das weiß Dietmar nur noch nicht. Wir haben vor 7 oder 8 Jahren habe ich einen ersten Vortrag von dir gesehen und die Slides fand ich so Hammer. Nicht nur die Slides, aber auch die Geschichte dazu. Und es gab da so eine Phase, wo du gesagt hast, oh, ich habe ja nur eine halbe Stunde, aber ich habe noch 150 Slides. Ich mache da mal schneller. Ist egal, ob ihr mitkommt oder nicht, aber die Welt dreht sich schnell. Zack. Wie schnell dreht sich denn die Welt, Dietmar?
Ja, ich glaube, was das Tolle an deinem Beispiel ist, ist, wenn sich die Welt schneller dreht und du diese 150 Slides hast, also in deinem Fall vielleicht 150 Kunden bespielen möchtest, 150 Jobs noch haben hast, dann kannst du nicht sagen, tut mir leid, ich mache das nicht, du musst einfach rennen. Du musst einfach mitschneller werden. Das heißt, die Taktung wird vorgegeben in einer Welt, die ist außerhalb von dir. Du gibst die Taktung nicht mehr vor. Und wir müssen uns vorstellen, wer gibt die Taktung im Moment vor? Und ganz klar, meiner Meinung nach, Asien gibt eine Taktung vor, die richtig, richtig anzieht. Und wenn ein anderer die Taktung vorgibt und Asien explodiert und du immer noch wächst, aber so wächst du irgendwann mal nicht mehr, sondern du fällst zurück. Im Vergleich zu Asien. Zu dir selber wächst du vielleicht und sagst, hey, wir haben 2% Wachstum, yay. Aber wenn die anderen eben 100% Wachstum haben, um was zu irgendwas zu sagen, ja, dann fällst du in Wirklichkeit zurück. Und du musst dir überlegen, willst du mitrennen oder willst du nicht mitrennen? Wir sind in dem Ding nicht, um die Zuschauer zu sein. Deutschland ist nicht ein Zuschauer, Deutschland ist ein Macher. Und das heißt, wir müssen die Taktung erhöhen und wir brauchen dazu wahrscheinlich Ressourcen und Denken und politischen Support, wirtschaftlichen Support und so weiter und so fort.
Da würde ich gerne noch mal einhaken mit dem Wachsen. Das ist ein schönes Bild. Wenn wir halt alles Bäume sind und einige Bäume sehr schnell hochwachsen und wir als kleiner Baum langsam hochwachsen, bekommen wir irgendwann keine Sonne mehr.
Ja, genau.
Also dann wachsen wir gar nicht mehr, sondern wir sterben dann ab.
Ja, genau.
Oder passt das Bild?
Ja, das Bild passt sensationell gut. Es ist ein richtig tolles Bild und genau so ist es. Ja. Und wir müssen einfach gucken, um uns herum die anderen Bäume wachsen. Und die anderen Bäume bist nicht du.
Ja.
Du kannst jetzt nichts dagegen tun und du kannst sie auch nicht absägen. Und das wollen wir zumindest nicht. Und deshalb muss man eines machen, selber wachsen. Und um selber zu wachsen, brauchst du im Prinzip einige Dinge. Ja. Auf der einen Seite brauchst du, ich nenne das mal Dünger oder Boden oder Nährstoffe. Ja. Das ist bei uns Energie, das ist bei uns Geld. Und auf der anderen Seite musst du im Prinzip selber ein toller Baum sein. Und das sind bei uns die ganzen Wissenschaftler, die Hochschulabgänger und so weiter und so fort. Und wenn ich mir Deutschland anschaue, dann komme ich eigentlich zu dem Schluss, dass wir die Hochschulabgänger haben, das Knowledge eigentlich haben, die Expertise eigentlich haben, aber drumherum fehlt es eben. Es fehlt eigentlich an Kapital und es fehlt an Infrastruktur.
Und wer könnte den Rahmen bieten? Kann ich jetzt als Unternehmen sagen, okay, ich muss drauf warten oder ist immer eine scheiß Idee?
Ja, warten ist immer eine schlechte Idee, besonders wenn die anderen anziehen. Ja. Es gibt im Prinzip zwei Sachen, die wichtig sind. Auf der einen Seite wird wahrscheinlich die Politik etwas machen müssen. Wir müssen eigentlich eine Infrastrukturpolitik haben, die kann nicht ein einzelnes Unternehmen machen. Ja. Und bei der Politik ist das so, dass die sich eben überlegen wollen, und das ist genau der Punkt, den du gesagt hast mit dem Baum, ja, wie schnell können wir realistisch, aber trotzdem zielgerichtet und mit Power und wenn wir noch Bagger holen und so weiter, schaffen, dass die Infrastruktur so gut ist, dass unser Baum relativ schnell mitwachsen kann. Das geht wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, aber wenn das in 10 Jahren ist, ist es zu spät, dann sind wir tot. Das Ding ist einfach so. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt im Prinzip anfangen, das zu tun. Das ist das eine, was wir brauchen. Was ich aber auch noch sehe, das ist das, was Unternehmen machen kann und was eigentlich auch jeder andere machen kann, ist Kapitaleinsatz. Wenn ich mir Nordrhein-Westfalen zum Beispiel anguckt, dann sehe ich, dass da astrein viele Start-ups sind mit tollen Ideen. Und es funktioniert meiner Meinung nach immer nur die Seed-Finanzierung, so die ersten 100.000 oder irgendetwas. Aber irgendwann kommen dann 100 Millionen.
Ja, Series A, B, C.
Ja, und so weiter. Und dann steigen die Leute aus. Ja, und dann gehen eben die Startups gehen dann, keine Ahnung, in die Schweiz oder vielleicht nach USA oder irgendwo anders hin. Ja. Weil dort das Geld ist. Wenn du dir anschaust, wie viel Summen investiert werden, dass Nvidia jetzt im Prinzip sagt mit OpenAI, weißt du was, wir machen eine Kooperation und legen einfach mal ein paar Milliarden auf den Tisch. Ja? Dann sagt OpenAI, ja, ich brauche den, wie heißt der, AI von Apple, ich kaufe das Unternehmen für eine Milliarde. Das sind Summen, die sind unfassbar. Wo kommen die Summen her? Auf der einen Seite sicherlich von Investoren innerhalb Amerikas, aber, und das ist ganz wichtig, auch von Investoren außerhalb Amerikas. Es gibt sicherlich Deutsche, die Nvidia-Aktien haben und so weiter und so fort. Und die Frage ist einfach, können wir es nicht schaffen, einen so attraktiven Standort zu machen, dass auch wieder in Deutschland vielleicht externes Kapital investiert wird?
Weil per se ist ja Geld da.
Also ja, genau.
Du, dass kein Geld da ist. Geld
genau,
ist ja
genau.
Da.
Das Geld ist da und das muss einfach nur im Prinzip zurückkommen. Ja. Und die Leute müssen das Vertrauen haben, dass dieses Geld, was ich investiere, in so und so vielen Jahren irgendeinen Profit abwirft. Und dieses Vertrauen muss wahrscheinlich eben die Regierung mitschaffen und aber auch die Unternehmen. Und jedes Unternehmen selber muss sich überlegen, und das, um jetzt das sozusagen runterzubrechen auf so ein Unternehmenslevel, bin ich in dem Rennen, um einfach nur dabei zu sein? Ihr habt auch am Rennen teilgenommen, dann kriegst du eine schöne Dings, ja. Oder willst du auf dem Treppchen stehen? Und wenn du dir überlegst, wieder NRW, ja, also ich schau mir irgendwie an, ich fahre durch das Ruhrgebiet und du hast diese ganzen, ich nenne das mal emotionalen Bilder von alten alten Bergbaustollen und alten Stahlwerken und so weiter und so fort. Und das waren nicht irgendwelche Bergbaudinge und irgendwelche, das war Top 3 der Welt, nehme ich mal an. Ja.
Wir sind hierher auch in einem Gebäude.
Ja, das ist das absolute Top-Gebäude. Und ich habe mir überlegt, ein Stahlwerk, ja, kaufst du auch nicht für 100.000 D-Mark damals. Ja. Da sind auch riesige Investitionen reingeflossen. Da ist Kapital reingeflossen von Unternehmen. Es gab einen politischen Willen. Es gab all diese Dinge, die das ermöglicht haben. Und heute musst du das auch machen. Willst du mit da vorne sein? Willst du mit vorne dabei sein oder eben nicht?
Und jetzt ist mal, welche Themen gehen gerade ab? Das ist KI, es ist Robotik, es sind Quanten, Digitalisierung. Ist ja kein Thema, was abgeht, sondern das müssen die Menschen ja machen.
Ja.
Gibt es eine spannende Studie. In Deutschland wird nur 1,4%, also geben die Unternehmen nur 1,4% aus für Digitalisierung ihres Umsatzes. Österreich beispielsweise liegt bei 4.
Ja.
Und das ist sicherlich zu wenig in dem Zuge.
Ja, absolut. Du kannst nicht mit 1,4% denken, dass du Weltmeister wirst. Ja. Und das heißt, das klingt für mich so ein bisschen wie ein so Mitschwimmen. Ja? Mhm. Ich muss irgendwie mitschwimmen, also diese Ehrenteilnahme-Medaille sozusagen. Und das ist nicht das Ding. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt irgendeinen frage, wird es in 5 oder 10 Jahren mehr KI geben? Ja, oder? Die werden sagen, ja. Wird es mehr Quantendings geben? Ja. Wird es also Quantencomputing geben? Ja. Werden wir mehr Energie brauchen für diese Dinge? Ja. Werden wir mehr Server haben müssen? Ja. Das heißt also im Prinzip, jeder weiß, dass der Markt nach vorne geht. Und du musst eine Transformation machen und die Transformation orientiert sich als Ziel an die Zukunft und nicht an die Vergangenheit. Du musst die Vergangenheit abkappen.
Und das sehen wir ja auch. Also ich sag mal, Automotive, das Klassische, hat es total schwierig. Elektroautomotive weltweit gesehen geht ab wie Schmitz Katze.
Yeah.
China hat 100, 120 neue Marken gelauncht. Da sind wir nirgendwo dabei.
Ja, aber was ich da finde, zumindest jetzt irgendwie nach der IAA und so weiter und so fort, es gibt ein Challenge-Niveau. Ja. Es gibt nicht mehr dieses Ding irgendwie, schade, jetzt haben wir das auch noch verpasst. Mhm. Ja. Was eigentlich so eine Haltung ist.
Ja, genau.
Wir haben unheimlich oft so eine Haltung, das haben wir jetzt eh schon verpasst, was kann man da noch machen? Das Rennen ist gelaufen. Vorbei. Das Rennen ist original nie gelaufen. KI hat angefangen vor 3 Jahren. Ja. Also natürlich. Natürlich vorher, aber ich sag mal, die Generative AI und LLM und diese ganzen Blowout-Geschichten. Ja. Das Rennen fängt gerade an und du kannst nicht sagen, tut mir leid, haben wir schon verpasst. Mhm. Du musst jetzt einfach Gas geben und der Abstand wird immer größer. Wenn du jetzt nicht anfängst zu rennen, ist das schlecht. Und ich finde, bei der Autoindustrie gibt es echt so ein Challenge-Niveau, dass zumindest die deutschen Autohersteller mal gesagt haben, jetzt wollen wir mal sehen. Klar sind die Chinesen im Moment weit vorne. Und klar ist jetzt sogar Porsche delistet und so weiter und so fort. Ja. Also tragische Dinge für die deutsche Autoindustrie. Aber auf der anderen Seite haben sie das erkannt. Und sie fangen an zu handeln. Und sie fangen an zu handeln mit dem Ding Challenge-Niveau. Das wollen wir mal sehen. Jetzt drücken wir richtig drauf. Und nicht, was ich vorher gesagt habe, Angst-Niveau. Schon verpasst, tut mir leid, jetzt können wir gar nichts mehr machen. Jetzt,
kurz mal auf Porsche. Die haben ja gesagt, okay, wir gehen auf Elektro, jetzt rudern sie wieder zurück.
Ja, ja.
Wie ist so deine Einschätzung dazu? Du warst ja auf der IAA, beziehungsweise hast dir das dann angeguckt, ne?
Genau. Meiner Meinung nach eine Nischenmarktstrategie. Jetzt kann man sich, also die werden das ja nicht aus Dummheit gemacht haben. Ja. Und wahrscheinlich gibt es so eine Tendenz, wo dann im Prinzip irgendwie gesagt wurde, ja, in der Nische sind wir immer noch die Nummer eins und wir sind eigentlich sowieso ein Nischenprodukt und lass uns doch noch ein bisschen mehr in die Nische gehen. Nischenstrategien haben wahnsinnig viele Vorteile. Der Vorteil ist, dass du eben der, also das heißt dann immer Category King, also der König in deiner Nische sein kannst. Und in der Porsche wird sicherlich mit Ferrari und so weiter und so fort König dieser Nische sein. Aber am Gesamtmarkt gesehen natürlich weniger. Das heißt, du entscheidest dich eigentlich, am Gesamtmarkt spiele ich nicht mehr mit, sondern ich gehe auf die Nische und bin da Category King.
Was total valide ist
wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Werden die sich auch überlegt haben.
Und für, ich sag mal, Unternehmen im Allgemeinen, die dann sagen, okay, was mache ich mit AI, mit Robotik, wie nehme ich die Menschen mit?
Was da ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich irgendwie finde, ist, also wenn man sich jetzt überlegt, wie AI generell funktioniert. Ja, wir wissen alle, generell programmierst du ja nicht. Also AI programmierst du nicht, sondern auf Englisch sagt man you grow it, also du wächst, du nimmst einfach nur Daten und AI bildet sich dann sozusagen selber aus. Das heißt, es ist nicht eine Programmier-Expertise, die du unbedingt brauchst. Und wenn du das jetzt auf Unternehmen herunterbrichst, würde ich sagen, der CEO braucht nicht unbedingt AI zu verstehen. Der Beste ist nicht, der am besten AI versteht. Der Beste meiner Meinung nach ist der, der ein Umfeld baut, in dem AI im Unternehmen am besten wachsen kann. Indem du also einfach den Leuten erlaubst, AI zu verwenden, indem du das förderst und indem du nicht irgendwelche kleinen Silos machst, sondern das wirklich ins Unternehmen hineinbringt, dass es wächst. In Österreich ist es so, 75% der Angestellten in Österreich verwenden AI im Job, viele davon heimlich. Also das heißt, der Arbeitgeber dreht es ab und dann gehst du eben ans Handy und machst irgendetwas.
Fast das Gleiche.
Ja. Genau. Das heißt aber, du kannst dem nicht entgehen. Es wird einfach gemacht und du musst jetzt einfach ein Umfeld schaffen, in dem du das steuerst und in dem du die ganzen Kräfte nutzt. Und die Kräfte kommen sicherlich dann, wenn AI überall integriert ist und wenn es nicht nur einfach kleinere Silos gibt.
Die EU hat ja auch gleich eine Regelung gefunden, das AI-Act-Gesetz. Ja, ja. Wie ist deine Bewertung des Gesetzes?
Was ich das Gute an Gesetze finde, ist, wenn Gesetze Leitfäden geben, also Richtungen und Leitplanken und so weiter und so fort. Und wir wissen alle, dass AI Nachteile haben kann, wie alles. Und AI Vorteile haben kann wie alles. Ja? Also es ist einfach bei allen Dingen immer so. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man einfach darauf achten muss, dass die Vorteile nicht zu stark gebremst werden. Man muss also im Prinzip wissen, dass es einige Dinge gibt, die muss man dann auch illegal machen und so fort, aber du kannst jetzt nicht das gesamte Ding stoppen. Ja. Also genauso wie bei Autos, und weil wir vorhin über Autos geredet haben, natürlich passiert da mal ein Unfall. Ja. Und du kannst nicht, weil da eben ab und zu mal ein Unfall passiert, sagen, es gibt keine Autos mehr. Aber du musst natürlich machen, dass der Unfall illegal wird oder dass es da eben gesetzliche Regelungen gibt. Das heißt also, als Steuerungssystem finde ich das gut. Das Einzige, was man eben wissen muss, ist, es darf uns nicht zu stark bremsen. Und ich glaube, dass gerade in der jetzigen Zeit, mit den jetzigen Situationen und dem jetzigen Druck, den wir auch auf der ganzen Welt bei ganz vielen Themen spüren, dass da ein Erkenntnis ist, ey, wir können uns jetzt nicht mehr bremsen, wir müssen jetzt einfach Vollgas geben.
Kann ich sogar aus der eigenen Firma jetzt gerade erzählen. Wir haben Wir haben eine Kundensituation gehabt, der Kunde wollte mit uns gehen, wir waren immer über sein Budget. Er hatte aber einen anderen Dienstleister, der passte in sein Budget und war auch noch deutlich drunter.
Yeah.
Aber wir haben gesagt, wir können nicht runtergehen. Der andere kauft sich das, wir nicht, wir kaufen uns das nicht. Und irgendwann hat er gesagt, ich möchte mit euch gehen, ich möchte mit dem anderen nicht gehen, das wird kacke.
Yeah.
Und ich gesagt, ja, dann hebt das Budget hoch. Und wir haben dann immer hin und her geschrieben, WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht. Ich meine, okay, ich habe eine Idee. Die Idee ist, wir nutzen alles, was AI bietet. Du bist unser erster Prototyp, dass wir eine AI-Fabrik aufbauen. Aber du packst keine Stöcke rein von wegen Datenschutz. Das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Wir machen fully blown einfach alles, was generell geht. Ne? Das sprechen wir natürlich ab, aber geben alles hin und wir machen vorher so einen Hackathon. Hackathon gemacht. Wir haben da auch deutliche Einsparungen gehabt und auch die Kritiker bei uns, weil es ja auch die Softwareentwicklung verändert sich ja. Haben gesagt, ist mega und damit haben wir jetzt gestartet. Jetzt kommt der Treppenwitz. Währenddessen haben wir dann gesagt, okay, Change Request beispielsweise. Ne? Ist was ein Change Request oder nicht? Kann das System voll geil erkennen.
Yeah.
Da muss man auch nicht großartig AI-Systeme trainieren. Das gibt's schon von Amazon beispielsweise. Und ich sage, nee, ihr dürft das nicht nutzen. Also in unserem Konzern. Warum nicht? Ja, wir haben ja andere Kunden und dann dürft ihr es nicht nutzen. Und dann quasi, wir wollten innovativ sein und war es dann in der Unternehmung selber, weil wir natürlich einen Datenschutzbeauftragten haben, Informationssicherheitsbeauftragten und so weiter, dann sagt, okay, wir bauen mal eine Parallelwelt auf. Und das ist eigentlich der Clou gewesen. Okay, wir mussten erstmal parallel aufbauen, damit du schnell bist.
Yeah.
Und dann kannst du wieder reinscheren.
Yeah. Yeah. Aber es ist trotzdem so, also wir kennen ja alle das wunderbare Beispiel mit der Kette und dem schwächsten Glied. Mhm. Ja. Wenn du dich immer an dem schwächsten Glied orientieren musst, wirst du nie eine ordentliche Kette machen müssen. Und dann, was du dann gemacht hast, ist, weißt du was, wir machen einfach eine andere Kette.
Ja, wir machen
und
eine andere
Kette. Und dann hauen wir die dann eben irgendwo
mal rein. Nach vorne.
Genau.
Und irgendwann können wir ersetzen. Ja. Ne? Aber siehst du solche Sachen auch bei anderen Unternehmen oder andere Techniken, dem zu entgegenzukommen, weil das hast du ja immer.
Also ich sag mal, was das Gute ist. Also oder ich fange nochmal von vorne an. Bei ganz vielen anderen Unternehmen sehe ich eigentlich, dass es einen Blocker gibt. Den Leuten fällt sofort ein, was die nicht wollen, warum das nicht geht.
Genau. Das ist auch einfach.
Genau. Das ist auch einfach, da brauchst du einfach nur sagen, mach die Speisekarte auf, Schnitzel mag ich nicht.
Da gibt es ein Gesetz, das klingt so.
Der kann jeder sagen, das ist ureinfach. Du brauchst also nicht mögen, nicht gut finden, nicht machen wollen, geht wunderbar einfach, da brauchst du keine Expertise. Mhm. Die Expertise brauchst du dann ist, okay, du magst das nicht, das geht halt nicht, was können wir dann machen?
Ja.
Und ich finde, ich mache ja relativ viel global. Und wenn du dir zum Beispiel den generellen amerikanischen Ansatz ansiehst, der ist eigentlich immer, das wollen wir mal sehen.
Ja.
Ja, dann fällt mir aber im Prinzip noch das ein. Ja. Da gibt es tatsächlich dieses gelebte Ding, das Problem ist nicht ein Stopper, sondern das Problem ist eine Hürde und da komme ich irgendwie drüber. Ja. Und in Deutschland kulturell gibt es ganz, ganz viele Leute, die automatisch sagen, Problem ist Stopper. Wenn du also zum Beispiel sagst, irgendwie Hydrogen, dann fällt dir, also Wasserstofffahrzeuge, dann fällt dir so, geht nicht wegen. Statt, aha, wir brauchen das, da ist ein Problem. Nämlich immer, wenn du ein Problem weißt und das Problem spezifizieren kannst und sagen kannst, da ist das Problem, kannst du ja im Prinzip rauskriegen, wie du das Problem irgendwie löst. Besser, als wenn es nebulös ist.
Genau.
Und was ich bei dir eben sensationell finde, und das müsste dann eigentlich jedes Unternehmen davon lernen, ist, okay, respektiere das Problem, aber gib nicht auf.
Ja.
Sag
ja,
nicht, ja, dann eben nicht, sondern weißt du was, wir machen eine Parallelwelt, tak, 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 okay. Gucken mal, klinken es dann wieder ein. Also sensationell. Ja. Bombe gemacht.
Aber die, also danke, darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern...
Nee, aber das ist dieses Ding, ja. Das heißt, wir haben alle diese Probleme, wo wir im Prinzip sagen, geht nicht, weil. Mhm. Und dann ist bei ganz vielen Unternehmen, geht nicht, weil, pum, zack, stopp.
Vorbei.
Ja. Vorbei. Das ist ein Killer-Argument. Das ist kein Killer-Argument. Das ist ein Growth-Argument. Das ist ein Ding, um zu wachsen und anders zu wachsen, als du bisher gemacht hast. Also hier steht eine Pflanze. Wir haben vorhin über Bäume geredet. Jeder Baum sagt nicht, wenn er nach oben geht, das wäre eigentlich viel besser da. Scheiße, dass ich hier bin, sondern er macht und wächst im Prinzip
so. Ne?
Ja, genau. Und lehnt sich zu der Sonne hin. Und das musst du im Prinzip auch machen.
Ja, diese Mentalität, hast du ja gesagt, ist eine deutsche Mentalität. Wo siehst du in Europa noch andere Länder, die eher so eine aktive Mentalität nach vorne.
Ach so, Schweiz.
Ja?
Also Vollgas Schweiz. Also Schweiz ist ja auch immer irgendwie Innovationschampion und so weiter und so fort. Also in der Schweiz gibt es ganz klar so ein Ding, wenn wir über AI reden zum Beispiel, wissen wir alle, dass Schweiz jetzt eben Apertus gemacht hat mit der ETH. Mhm. Und Apertus ist natürlich ein hochwissenschaftliches Ding, ist eben von der Universität. Aber dennoch ist der Ansatz nicht gewesen, jetzt mache ich auch eine AI wie die anderen, sondern ey, ich mache die offener. Das ist das erste offene System. Ich habe die Prozesse offen, jeder kann da mitprogrammieren, so eine Art Linux-Welt, nur eben für AI.
Kannst du ein bisschen was zu Apertus sagen?
Also Apertus ist eine AI, die von der ETH Zürich, die auf dem, ich glaube, der heißt Alpine-Servern, also auf eigenen Servern in der Schweiz läuft, die also extrem sicher sind und die extrem sagen wir mal, auch genug Power liefern können, also Rechenkapazität liefern können und so weiter und so fort. Und der Kernidee der ETH war nicht, wie kopiere ich jetzt OpenAI oder DeepSeek oder irgendwelche anderen, sondern wie mache ich etwas, was in der Zukunft hochrelevant ist und was eine wirkliche Innovation ist. Und diese hochrelevante wirkliche Innovation war, offene Systeme zu machen zum ersten Mal in der AI. Ja. Und das heißt also, die ETH hat dann sehr lange an diesem Ding gearbeitet, also sehr lange heißt, ich weiß nicht, 2 Jahre, also nicht mehr 50 Jahre, und hat es jetzt im Prinzip vor kurzem veröffentlicht. Wenn man jetzt Apertus nutzt, also jeder kann es eben nutzen, jeder kann auch reinschauen, jeder kann es programmieren, merkt man, dass es im Moment sicherlich noch eher, ich nenne das mal, ein akademisches Produkt ist. Das heißt, also es sieht jetzt nicht aus wie ein Marketingprodukt. Okay. Also es ist jetzt nicht so slick wie ChatGPT zum Beispiel. Aber du erkennst, es ist zum ersten Mal ein Ding, was tatsächlich Operationen mit AI revolutioniert in einer völlig neuen Art und Weise. Und es wurde publik gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht, sagen wir mal, vor einem Monat. Mhm. Das heißt, wir sind ganz jung und jetzt kann jeder mitprogrammieren, jeder mitgestalten, ähnlich wie damals bei Linux. Ja. Also es ist ein völlig neues System, wo dann neue Möglichkeiten kommen, dass Schweiz wieder für Europa wieder eine Führerschaft in einem bestimmten Bereich holt. Und das, finde ich, ist ein sensationelles Ding. Ähnliche Sachen in der Schweiz, wir haben vorhin über die IBM geredet, ganz viele Nobelpreise, wir haben über Quantencomputing geredet, ganz viel Innovation, wir haben über Robotics geredet, Schweiz ist auch da ganz weit vorne. Und das Ding, was ich da eigentlich sehe, ist ein extrem guter Mix aus, ich nenne das mal Attitüde, die die Schweiz Swissness nennt.
Okay, Swissness.
Ja.
Was bedeutet Swissness?
Also, was früher mal wahrscheinlich deutsche Wertarbeit war. Ja. Also Swissness bedeutet eigentlich Perfektion. Mhm. Und ich arbeite viel mit Schweizer Unternehmen zusammen und die sagen, ja schon gut, aber wir brauchen noch ein bisschen Swissness auch. Und die Swissness ist dann eben noch ein Tick besser, noch ein Tick sicherer. Deshalb läuft Apertus zum Beispiel auf dem Server in der Schweiz und so weiter und so fort. Das heißt also, wir bauen jetzt ein hochqualitatives, innovatives Produkt. Und das ist ganz anders als schneller Massenmarkt, einfach mitmachen. Das Problem, was ich da wieder sehe, am Ende des Tages, ist wieder meiner Meinung nach ein finanzielles Problem. In dem Fall vielleicht sogar ein Marketingproblem. Marketing für ChatGPT ist gigantengroß. Deshalb nutzt jeder ChatGPT. Wir haben auch in Deutschland wahnsinnig viele hochinnovative AI-Lösungen, die aber einfach das Budget nicht haben, um sich bekannt zu machen.
Und die waren auch nicht die ersten, ne? Weil ChatGPT, also war es ja der erste, der so
ist.
Ist dann einfacher.
Aber dennoch, wenn man sich überlegt, man kann auch, also Perplexity zum Beispiel, Claude und so weiter. Perplexity hat ja jetzt mit Comet den AI-Agent rausgegeben, der im Prinzip jeder nutzen kann. Und was da das Tolle ist, finde ich, ist, dass du in diesem Rennen wieder irgendeinen bestimmten Punkt machst. Ich bin zwar nicht der Erste gewesen mit General AI, aber ich bin jetzt der Erste mit einem Agenten.
Ja.
Und so weiter und so
fort. Das Rennen geht noch weiter, wie du am Anfang gesagt hast.
Das geht immer weiter, ja. Und du musst einfach innovativ sein und du musst im Prinzip, finde ich, dir überlegen, wie definiere ich jetzt diese Kategorie? Das ist jetzt bei Perplexity und Comet eben Agentic AI und wie werde ich da Category King? Mhm. Und wenn du nicht Category King bist, dann musst du, sagen wir mal, so Top 3 sein. Keiner schaut sich die, also niemand weiß bei dem Rennen mehr, wer der vierte Platz war.
Ich habe zwei Fragestränge bei mir im Kopf. Du kannst mal überlegen, welchen du haben möchtest. Der eine ist, wir haben nochmal Robotik und Quanten. Wie verändert sich da oder was kann dabei kommen? Also wie verändert sich dadurch das Umfeld? Und das zweite ist, Unternehmen, und ich nehme mal ein Bild von dir, die vorher ein Rennpferd waren, auf der Rennlaufbahn und ein Derby gemacht haben. Wie müssen die sich verändern, weil jetzt ist es gar keine Rennbahn mehr, sondern es ist ein Meer.
Ja, genau. Ja.
Also die beiden, was magst du lieber?
Ja, fangen wir mit dem an und danach machen wir das.
Okay. Ja, genau. Also wie müssen sich Unternehmen dann jetzt verändern, weil es verändert sich ja total viel. Hast du da so eine Idee, was eine gute Ausrichtung ist für all die Unternehmen, die jetzt...
Also das Wichtige ist, jedes Unternehmen macht den Gewinn am Markt. Mhm. Nicht in sich selber.
Die bezahlen, für jemanden halt, ne?
Die bezahlen sich nicht selber, sondern ein anderer bezahlt die. Und der andere ist außerhalb von dir selber.
Ich finde das ganz spannend. Das wird manchmal vergessen bei den größeren Unternehmen.
Ja, ja, genau. Unheimlich viele Unternehmen sagen, nein, wir operieren für uns und wir machen in unserem System irgendetwas. Und das ist auch das, was wir vorhin gesagt haben. Dann feiern die Unternehmen, wir haben eh ein Wachstum von 2% und schauen nicht, dass die anderen gerade schon im exponentiellen Wachstum sind. Ja? Also du musst dir immer gucken, was passiert außerhalb von dir. Okay? Und der Markt hat eben bestimmte Anforderungen. Und jetzt bist du ein Unternehmen und die können zum Beispiel... Da finde ich jetzt mal ein Unternehmen, was ein Auto gebaut hat und das Auto fährt sensationell auf Land. Und jetzt kommst du plötzlich ans Meer und dann sagst du, weißt du was, jetzt fahre ich mit dem Auto im Meer. Und es wird nicht gehen. Mhm. Du kannst mit dem Auto nicht im Meer fahren. Dann sagst du, Auto, warum hast du keine Räder mehr? Doch, klar habe ich Räder. Fahrer, hast du kein Steuer mehr? Doch, klar habe ich ein Steuer. Und das Ding wird da aber nicht funktionieren. Du musst die Karre umbauen und du musst dich sozusagen zu einem Boot transformieren, um im Meer zu fahren. Und wenn du diese Transformation nicht machst, gehst du unter. Ja. Und selbst wenn du in der Welt draußen, auf dem festen Boden, das fetteste Auto hattest, vielleicht sogar ein Jeep oder irgendein Riesending, wo du sagst, ey, ich kann in jedem Umfeld fahren, im Meer nicht mehr. Ja. Das heißt, wir sind heute in einer Welt, die ist viel liquider geworden. Die hat ganz andere Anforderungen. Und du musst dir anschauen, was will die Welt, wie sieht die Welt aus und wie serviciere ich dann und wie muss ich mich selber umbauen, um da die Nummer eins zu sein, um da schnell nach vorne zu kommen. Und ganz viele Unternehmen machen das nicht. Jeder sieht es. Mhm. Jeder Unternehmer, den du fragst, wird AI wichtiger, wird sagen, ja, es wird wahnsinnig wichtiger. Und da gibt es einen ganz einfachen Tipp. Ich wohne ja in Wien und in Wien gibt es ganz viele Psychoanalytiker und Analyse und Berater und so weiter und so fort. Und da gibt es einen ganz einfachen Tipp. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte eine riesige Veränderung in meinem Leben, soll ich die machen, ja oder nein? Dann sagt der Analytiker, wissen Sie was? Gerade war jemand da, der hatte ein ähnliches Problem. Bla, 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 bla. Beschreibt das Problem nur ein bisschen anders. Was soll dieser Mensch machen? Ja, der soll das auf jeden Fall tun. Du hast sofort eine Antwort, was ein anderer machen muss. Ja. Das heißt, du musst dir als Unternehmen überlegen, was soll ein anderes Unternehmen machen? Ja, VW muss unbedingt Vollgas in Robotics und Vollgas in AI. Und dann machst du einfach selber. Ja. Es stimmt für dich auch.
Ja, man entkoppelt sich von diesen ganzen Abers. Und geht nicht, ne?
Ja, ja, genau, weil beim eigenen Unternehmen, also ich selber mache es natürlich nicht, ja, das ist, aber auch im eigenen Unternehmen kannst du das machen. Da kannst du dann sagen, wenn du zum Beispiel im Marketing arbeitest, kannst du sagen, was sollte die Produktion machen? Ja, die muss unbedingt mehr einsetzen. Und dann mach's einfach selber. Du kannst wir haben die Antworten ja in uns. Wir sind ja nicht blöd. Wir wissen ja, wie es geht. Wir haben nur diese ganzen Ja-Abers in uns.
Genau. Wir machen es halt nicht so.
Ja, ja, genau.
Okay, ja, super. Danke für den Bereich.
Ja, genau.
Und der zweite war ja im Endeffekt, was verändert sich allgemein im global-galaktischen Markt durch Quantenphysik, Quantencomputing und Robotik?
Wenn wir gerade an Digitalisierung sehen, war es im Prinzip mittlerweile so, ich nenne das mal, dass Digitalisierung uns mehr Brainpower gegeben hat. Ja, wir können also theoretische Fragen besser beantworten und so weiter und so fort. Und aber wir hatten noch keinen Muskel. Ja? Das heißt also, selbst ChatGPT kann die Vase nicht hochheben. Ja? ChatGPT kann dir sagen, dass das eine Vase ist, kann dir vielleicht irgendwelche anderen Dinge sagen, kann dir aber nicht bewegen. Und vorher hatten wir im Prinzip irgendwann auch einmal dumme Muskeln. Das waren Roboter, die konnten im Prinzip so machen, aber mehr nicht. Und jetzt gibt es eben die Verschränkung, ich nenne das mal von Geist und Muskel. Und wir haben plötzlich teilweise sogar humanoid aussehende Roboter und vielleicht andere Dinge. Auf jeden Fall können wir der Idee und der Aufgabe die nötige Power geben, um diese in der Realität umzusetzen. Mhm. Wir hatten vorhin gehört, dass es nicht mehr Silo-Lösungen gibt. Es gab eigentlich nie Silo-Lösungen, sondern dass jede Lösung im Umfeld operieren muss. Ja. Und bisher war das eben so, dass ChatGPT mir irgendetwas sagt oder OpenAI sagt mir etwas und ich mache das. Mhm. Und jetzt gibt es zwei große Splits. Der eine Split ist, solange das noch immer irgendwie digital ist, wie zum Beispiel Kaufen eines Tickets oder so, kann das ein Agent für mich machen. Oder scrollen von Webseiten, was gerade Buzzwörter sind, Marktanalysen und so weiter und so fort. Das heißt, der Agent macht für mich das Digitale und der Roboter macht für mich das Reale. Ja. Und die Veränderung durch Robotics sehen wir in einigen Ländern schon vor. Wir wissen also, der Markt wird wachsen. Mhm. Und es gibt teilweise ganz einfache Beispiele. Ich war vor kurzem in England auf einem Health-Event, also Gesundheit. Und da wurde ganz einfach gefragt, wenn du später alt bist und du hast, ich glaube, das heißt Inkontinenz, also du pinkelst irgendwie ins Bett, wer soll das sauber machen, ein Mensch oder ein Roboter? Was wäre dir lieber? Mhm. Und ganz viele sagen, ein Roboter. Ja. Weil dann ist es, das ist ja nicht peinlich, es ist nicht schlimm. Ja. Und das heißt, wir, und dann würde irgendeiner dann sagen, okay, es gibt jetzt diesen Roboter, würdest du den gerne haben, ja oder nein? Mhm. Vielleicht würdest du dann sagen, für die unangenehmen Dinge vielleicht ja. Natürlich möchtest du die angenehmen Dinge, wie zum Beispiel Essen, noch mit einem Menschen machen, ist ja logisch, weil dann Oxytocin fließt und wir Beziehungen haben. Aber einige Dinge können Maschinen machen. Mhm. Und wir sehen in Asien, in Japan und so weiter und so fort, diese ganzen Roboter, die sich immer mehr um die älteren Menschen kümmern. Wir sehen in China ganz viele Service-Roboter, die in Restaurants und so weiter arbeiten. Mhm. Und der Riesenunterschied in Asien ist folgender, meiner Meinung nach. Dort wird die Innovation und der Roboter gefeiert.
Und hier wird
er irgendwie als Bedrohung gesehen und an den Rand gestellt und so weiter und so fort. Wir haben einfach die Tendenz, alles immer als Bedrohung zu sehen und nicht als Opportunity.
Würdest du dir einen Haushaltsroboter
Also eine super einfache Frage. Alle, die eine Kaffeemaschine haben, alle, die einen Roboter haben, der den Rasen mäht und alle, das ist genau alles das Gleiche. Es geht einfach nur irgendwie weiter. Ja.
Also ich würde auch sofort zuschlagen. Also
ja, Wäsche waschen,
Küche aufräumen, also
was ist. Ja. Was da das sehr Lustige ist, ist, ich kenne einen sehr guten Freund von mir, René Vogel, in der Schweiz, hat viele Roboter und geht mit diesen Robotern auf die Bühne. Ich war mit einem Roboter von René auch schon auf der Bühne, ein humanoider Roboter, der läuft herum, kann winken, schüttelt einem die Hand und so weiter und so fort. Alles sensationell. René Vogel ist relativ bekannt und das heißt, dass einige Firmen kaufen sich einen Roboter und irgendwann wissen die nicht mehr, was sie mit dem machen sollen und schenken ihm dann den René.
Okay.
Das heißt also, die Vision, was man damit macht, kommt nicht an. Ich habe ein neues Tool und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Das ist ein
erschreckend.
Unfassbar erschreckendes Phänomen. Ja. Und ich glaube, das ist haargenau so, als ob du eben, sagen wir mal, ein Bauer bist, ja, im, weiß ich nicht, wann das war, 1920 oder wann das war, oder 30, und da kommt ein Traktor und einer gibt dir einen Traktor und du sagst, nein, also ich mach Pferd.
Verstehe ich nicht.
Ja. Also nicht einmal dieser minimale Einsatz, was kann man damit machen, passiert im Kopf. Furchtbar.
Okay, was können wir jetzt tun? so als Ausblick?
Also es gibt, bei dem Roboterbeispiel kann man, glaube ich, einige Dinge lernen. Das erste ist, konservativ formuliert, kaufe dir nicht eine Lösung, wenn du nicht weißt,
wofür.
Ja. Also das heißt, im Prinzip solltest du wissen, ich möchte diese Ziele erreichen, also ich bin im Moment hier, ich muss dahin, wie komme ich von hier nach da, wie kann mir Digitalität helfen, ähnlich was du erzählt hast mit der CAT und der AI, wie kann ich da im Prinzip auf Lösungen kommen, die schlau sind. Kauf dir nicht einfach nur eine Lösung und guck, was du dann damit machen kannst. Auf der anderen Seite machen Kinder genau das nur. Du gibst einem Kind ein Spielzeug.
Die probieren es aus.
Und die kommen 100 pro darauf, was man damit machen kann. Und die kommen auch auf also du kannst, also unserem Sohn kannst du einen Karton hinstellen und der kommt drauf, was er damit macht. Ja. Das heißt, du kommst einfach drauf, sei spielerischer, sei innovativer, mach nicht immer nur das Vorhersehbare.
Und ich glaube, das ist ein super Appell an alle, die jetzt noch zugehört haben, genau das dann zu machen und sich nicht von Regularien bremsen zu lassen. Yeah. Ne? Wie Kinder das ja auch nicht tun, sondern sie bauen dann halt
Pappkarton,
machen ein Haus draus oder ein Auto und so weiter.
Absolut. Ja.
Insofern, wenn ihr Fragen habt, postet die einfach direkt unter unseren Beitrag oder schreibt uns an. Danke, Dietmar, für diesen globalen Überblick und die Sichtweise drauf.
Immer
wieder erfrischend. Und wir freuen uns schon, dass ihr bestimmt bei der nächsten Folge auch wieder reinschaltet. Danke.
Okay, ciao.